HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister einen schönen guten Morgen. Seit dieser Woche also haben wir wieder einen harten Lockdown. Das heißt, das öffentliche Leben ist in weiten Teilen lahmgelegt und wir kriegen eine Ahnung davon, wie schwer und wie schwerwiegend es ist, wenn die persönliche Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Und ein Thema in der heutigen Sendung Himmel und Erde geht auch darum, nicht über die Corona-Erfahrungen hierzulande, sondern über eine Erfahrung, die Psychiatriepatienten in Indonesien, also am anderen Ende der Welt, machen müssen, denn sie werden dort lahmgelegt, sie werden gefesselt, sie werden angebunden. Und eine Ordensschwester und Psychiaterin, die sich mit diesen Menschen und ihrem Schicksal beschäftigt hat, haben wir in etwa einer Viertelstunde im Gespräch über dieses Passung, dieses Festbinden von Psychiatriepatienten in Indonesien. Die weiteren Themen an diesem Sonntagmorgen: sexualisierte Gewalt, die evangelische Kirche in Kuessen-Waldeck will Prävention und Aufklärung. Und Gemeinde schweigt, Künstler singt und spielt. Die Kirchengemeinden in Wiesbaden sind mit Corona-Hilfen auf den Plan getreten und schaffen Musikern und Künstlern so eine Einkommensquelle und ein Vergnügen für alle die, die die Kirche besuchen. Nach und nach erreicht das Thema des sexuellen Missbrauchs und der sexualisierten Gewalt auch die evangelischen Institutionen und Landeskirchen. Auch die evangelische Kirche von Kuessen-Waldeck, EKKW, stellt sich dem Thema. Sie setzt sich für einen wirksamen Schutz, für Aufklärung und die Unterstützung Betroffener ein, auch mit Hilfe einer unabhängigen Unterstützungskommission. Vor einem Jahr hat diese Kommission ihre Arbeit aufgenommen und in dieser Woche eine erste Bilanz gezogen. Carsten Gohlke hat dabei zugehört.
Es sei nur die Spitze des Eisberges und dennoch käme es darauf an, diese Vorgänge genauestens aufzuarbeiten. Petra Zimmermann ist Mitglied dieser Kommission und die Sozialpädagogin und ehemalige Leiterin von Pro Familia erinnert sich unter anderem an einen Vorgang, bei der ein Pfarrer einen Jungen um Hilfe bei der Gartenarbeit gebeten hat.
Und so darüber ein vertrauensvolles Verhältnis etabliert wurde. Und im Zuge dessen kam es zu sexuellen Handlungen, sexuellen Übergriffen. Und was uns besonders an der Stelle das Argument war, dass dieser Jugendliche dem auch nachgegeben hat, war, naja, das mache ich ja mit allen anderen auch und das ist doch ganz normal. Da wurde uns deutlich, dass das eben die Menschen, die sich bei uns melden, keine Einzelfälle darstellen, sondern dass das einige wenige sind, die sich trauen, jetzt als Erwachsene darüber zu sprechen, weil sie merken, dass ihr Leben davon völlig überschattet ist.
Manch einer braucht finanzielle Unterstützung. Dementsprechende Vorschläge werden dann der Kirche vorgelegt und von dort auch genehmigt. Oft aber gehe es den Opfern, die sich manchmal erst an ihrem Lebensende überhaupt offenbaren, gar nicht um das Geld.
Sondern es geht sozusagen um sehr unterschiedliche Gründe der Aufarbeitung. Wir versuchen immer so ein Stück die Frage zu stellen, was würde Ihnen denn helfen, wieder ein Stück damit abschließen zu können, ja, um das auch in die Hand der Menschen zu geben.
Den Opfern eine Stimme geben, ihnen auch psychologisch bei der Aufarbeitung ihres Leidens helfen, darin sehen die Mitglieder der unabhängigen Kommission ihre wichtigste Aufgabe. So Thomas Zimmermann, der als landeskirchlicher Koordinator zum Thema sexuelle Gewalt fast täglich mit diesem Thema in irgendeiner Form konfrontiert wird.
Und der nächste Schritt ist dann, wenn so eine Fallschilderung dabei ist, stellen wir den Betroffenen die Möglichkeit frei zu sagen, wollen Sie sich mit uns treffen, mit einem von uns, mit der ganzen Gruppe, wollen Sie kommen, sollen wir zu Ihnen kommen, aber wir wollen eben ins Gespräch kommen mit den Betroffenen.
In Covid-19-Zeiten nicht immer leicht. Und dennoch ist der ehemalige Präsident des Bundessozialgerichtes Kassel und ebenfalls ehrenamtliches Mitglied der Kommission, Peter Masuch, stolz auf das in den vergangenen 12 Monaten erreichte.
Und ich habe gestaunt darüber, wie trotz all dieser Schwierigkeiten, die ja eben auch deutlich geworden sind, dass wir bei der Aufarbeitung dieser Fragestellung es auch unter digitalen Bedingungen geschafft haben.
Natürlich werden die Erfahrungen aus der unabhängigen Tätigkeit und den Schicksalen der Betroffenen auch intensiv in der Präventionsarbeit genutzt. Noch einmal Thomas Zimmermann.
Die Fälle, die ich da höre, die sind für mich für eine direkte Wirkung für die Präventionsarbeit, weil sie mir nämlich deutlich machen, was Betroffene, die sich ja mit guten Gründen selber Überlebende nennen, erfahren haben und wie sich das auf ihr Leben auswirkt.
Trotz aller Aufklärungsarbeit sieht er auch heute noch eine hohe Dunkelziffer und leider auch einen kontinuierlichen Anstieg von sexuellen Gewalttaten innerhalb der Kirche in den vergangenen Jahren.
Der Kirchenbesuch am Heiligen Abend stellt in diesem Jahr eine Herausforderung dar, denn alles ist anders. Man muss sich frühzeitig informieren, wer wie wo feiert. Manche gehen ja nach draußen in den Park oder auf den Schulhof, nach dem Motto kurz und kalt. Andere verdoppeln ihre innerkirchlichen Angebote in den Kirchengebäuden, weil die Hygienebestimmungen große Abstände vorsehen können, natürlich nicht so viele Menschen teilnehmen. Ohnehin wird es keinen Gemeindegesang geben. Es müssen Masken getragen werden und man muss sich in aller Regel vorher anmelden. Da könnte es sein, dass viele dann doch den Aufwand scheuen und die Unsicherheit und sich einen der zahlreichen Radio- und Fernsehgottesdienste anhören oder anschauen. Im HR etwa, bei HR4 um 18 Uhr am Heiligen Abend gibt es eine Christvesper. Aber es gibt auch noch eine ganz andere Möglichkeit, den Hausgottesdienst. In unseren Breiten hier ist das einigermaßen ungewohnt, denn für Gottesdienste geht man normalerweise in die Kirche und überlässt die Liturgie dem Pfarrer oder der Pfarrerin. Doch in Corona-Zeiten machen viele Gemeinden auch Angebote für Hausgottesdienste. Anne-Kathrin Hochstrat stellt uns ein solches Beispiel vor und erkundet, wie sich das anfühlt, so ein Hausgottesdienst.
Einen Gottesdienst zu Hause feiern. Wie soll das gehen? In meinem Wohnzimmer habe ich keinen Altar und sonst leitet ja auch ein Pfarrer oder eine Pfarrerin den Gottesdienst. Und wer die Kirche nicht oft besucht, kann sich an den anderen Gemeindemitgliedern orientieren. Doch eigentlich funktioniere das mit dem Gottesdiensten zu Hause ganz einfach, erklärt der katholische Jesuitenpater Ansgar Wucherpfennig von der Katholischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt-Oberrat. Zusammen mit der evangelischen Pfarrerin der Erlösergemeinde aus dem Stadtteil erstellt er die Hausgottesdienste.
Da werden die Leute eingeladen, sich zunächst mal einen Platz zu Hause zu schaffen, also einen Stuhl, auf dem sie gut sitzen können und eine Ecke, in der sie ein Kreuz oder etwas Ähnliches hinlegen, was sie zum Beten anregt, und dann sich einfach halt Zeit zu nehmen, um diesen Gottesdienst zu Hause zu beten, entweder alleine oder gemeinsam.
Die Anleitungen enthalten Regieanweisungen. Es gibt eine Einführung und Liedtexte, denn während Singen in den Kirchen momentan nicht geht, ist das zu Hause ja erlaubt. Außerdem gibt es das Evangelium zum Nachlesen und eine Art von Predigt, ziemlich kurz gehalten. Also alles, was ein ökumenischer Gottesdienst braucht. Die Anweisungen seien einfach gehalten, damit wirklich jeder und jede mitmachen kann. Ganz egal, ob mit der eigenen Familie oder allein, erklärt Pfarrerin Anne-Kathrin Helms.
Das geht auch alleine und ich glaube auch, dass Gemeinschaft entstehen kann, auch wenn man jetzt nicht jemanden neben sich direkt sitzen hat. Weil man weiß, andere beten das vielleicht zur gleichen Zeit oder zumindest am selben Tag und lesen die Texte und sind im Geiste verbunden. Also so, was die Leute mir erzählen, geht das und es ist ein kleiner Trost.
Viele Menschen seien für das Angebot dankbar. Die Rückmeldungen sehr positiv, erzählt Pfarrerin Helms. Sie macht sich die zusätzliche Arbeit aus Überzeugung.
Es macht auch Freude, die vorzubereiten, weil sie ökumenisch sind und weil es eine richtige Anleitung ist, auch wie ich zu Hause eine Andacht feiern kann, einen Gottesdienst feiern kann, für mich selbst mit anderen zusammen, zu dem Zeitpunkt, an dem es mir passt, an dem Ort, wo es mir gefällt.
Die Hausgottesdienste werden an Gemeindemitglieder verteilt. Wer will, bekommt sie per E-Mail und auch auf der Homepage der Erlösergemeinde Oberrat sind die Hausgottesdienste zu finden. So kann jeder mitfeiern, egal ob in Oberrat oder ganz woanders.
Hausgottesdienste, eines von vielen neuen Corona-bedingten Angeboten, mit denen neue Wege beschritten werden. Neue Wege beschreiten auch einige Gemeinden in Wiesbaden. Denn wenn es schon keinen Gemeindegesang wegen Corona geben darf, dann wäre es doch wenigstens schön, man hätte gute Vorsänger und Musiker oder Musikerinnen, die den Gottesdienst dann festlich machen. Und das trifft sich perfekt mit dem Wunsch der Künstlerinnen und Künstler nach Auftritten, die in Corona-Zeiten eben ganz wegfallen. Andrea Bonhagen erzählt am Beispiel von Wiesbaden, wie man beide Seiten glücklich machen kann.
Beruhige dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, den schönsten, den liebsten bald bei dir zu sehen.
Die Wiesbadener Mezzosopranistin Diana Schmid singt Bachs Weihnachtsoratorium in der katholischen Bonifatiuskirche in Wiesbaden. Sie hat ihr schönstes Kleid mit goldenem Blumenmuster angezogen und ist sichtlich gerührt, dass sie auftreten kann. Die Fernsehkamera ist dabei und ihr kommen fast die Tränen.
Das ist das Größte. Also deswegen üben wir ja täglich. Ja. Heute ist Festtag. Es ist wie Seelsorge von der Kirche. Die kümmern sich jetzt um uns. Das ist schon toll. Weil es ist wirklich alles findet nichts statt.
Und die Gottesdienstbesucher sind dankbar.
Es ist natürlich ganz eine andere Atmosphäre, wenn so eine professionelle Sängerin singt.
Also ich fand es richtig beeindruckend. Vom Kantor gefällt mir auch richtig gut, aber das ist halt nochmal was ganz anderes.
Ich fand es richtig schön, ja.
Die Besucher melden sich an und lauschen mit Maske. Den Kontakt zu den Künstlern haben der Wiesbadener Kantor und Organist Gabriel Dessauer und seine Kollegen. Sie haben etwa 20 Künstler verpflichtet.
Die Diana gehört auch dazu, noch dazu. Sie wohnt hier sozusagen 100 Meter Luftlinie und hat zurzeit keinerlei Auftrittsmöglichkeiten, weil alles wegfällt.
Eine Win-Win-Situation. Und es gibt noch einen kleinen Nebeneffekt.
Dass eben mal wieder ein bisschen Verbindung Kultur und Kirche ist. Das ist einfach viel zu wenig. Und so finde ich das schön, dass man Leute kommen, die sonst mit der Kirche vielleicht nicht so viel am Hut haben.
Stadtdekan und Pfarrer Klaus Nebel sagt im Gottesdienst:
Ich bin froh, dass wir auch heute eine Sängerin bei uns haben. Das ist ein Zeichen auch der Solidarität.
Für die Auftritte gibt es eine Gage, ein wichtiges Zubrot für die Solo-Selbstständigen. Die katholische Kirche in Wiesbaden unterstützt das. Sie zahlt jeder Pfarrei, die das macht, 1.000 Euro. Klaus Nebel:
Dieses Budget für Kirchenmusik, das haben wir jetzt auch dieses Jahr nicht so ausschöpfen können, wie wir das sonst tun. Und dann kann man die an der Stelle auch einsetzen.
An diesem Sonntag treten drei Sängerinnen und Sänger in drei Wiesbadener Kirchen auf. Auch an den Weihnachtstagen gibt es Konzerte im Gottesdienst. Dekan Nebel sagt, dass die Kirchen trotz Lockdown zum Gottesdienst einladen dürfen, sei ein Privileg. Das wolle man teilen.
Die Gemeinde schweigt und dafür kommen professionelle Musikerinnen im Gottesdienst zum Zuge. Corona macht's möglich. Wir sind es gewohnt, kirchliches Leben vor allem in den Gemeinden zu suchen. Aber es gibt auch ganz spezielle kirchliche Dienste für Menschen, die eben nicht sonntags in die Kirche kommen können, etwa weil sie auf hoher See sind. Für diese Menschen gibt es die Seemannsmission. In den Wochen vor Weihnachten werden in vielen Seemannsmissionen Zehntausende von Päckchen und Tüten gepackt, um sie den Seeleuten an Bord zu bringen. Ein kleines Dankeschön für die Arbeit der Seemänner, die meist im Verborgenen geschieht und die in diesem Corona-Jahr besonders hart war. Denn viele konnten monatelang nicht in ihre Heimat und mussten oft auch auf den Landgang verzichten. Michael Hollenbach berichtet aus Bremerhaven.
Seemannsdiakon Magnus Deppe packt eine Tüte mit kleinen Geschenken zusammen.
Dann ist eine warme Wollmütze da drin, warme Handschuhe sind da drin, ein Trinkbecher, ein Magnet ist dabei, das muss sein, Filipinos lieben Magnete und ganz wichtig auch ein kleiner Schal.
Hier in der Bremer Seemannsmission werden jeden Tag rund 200 Tüten gepackt. Vom evangelischen Seemannsheim geht es dann runter zum Hafen.
Moin, alles gut?
Smalltalk mit den Security-Leuten. Vor uns an der Kaimauer liegt ein Frachtschiff, die Sprinter. Über die Gangway geht es an Bord des Schiffes. Ein unangenehmer Geruch kommt uns entgegen.
Müll.
Im Innenraum der Sprinter stapeln sich große Ballen mit gepresstem Müll.
Hallo. Der Seemannsclub ist again hier.
Die sechs Filipinos an Bord freuen sich über die beiden Seemannsdiakone, die ihnen Weihnachtstüten überreichen und auch philippinische Zeitungen mitgebracht haben.
Wir kommen als Weihnachtsmann an Bord. Das gibt dann nochmal richtig Freude. Das ist schon schön.
Oben auf der Brücke treffen wir den niederländischen Kapitän Klaas Vevere. Er ist mit dem Frachter vor allem im Norden Europas unterwegs. Die Angst vor Corona begleitet ihn in jeden Hafen.
Wenn wir eine Kranke an Bord haben, da habe ich Angst vor. Wenn, sag mal, das Schiff in England ist und du hast einen Kranken an Bord, der keine Hilfe bekommt, da habe ich ein bisschen Angst vor.
Auf dem Rückweg erhält Diakon Deppe einen Anruf.
Yes, hello, my friend.
Ein philippinischer Seemann, der nach Hause wollte, ist am Flughafen positiv auf Corona getestet worden. Nun müssen er und vier andere Seeleute erst einmal in Quarantäne bleiben. Ob positiv oder nicht, Corona bestimmt das Leben vieler Seemänner in diesem Jahr.
Wir haben teilweise Seeleute getroffen, die 12 Monate, auch 18 Monate an Bord sind, ohne ihre Familie gesehen zu haben.
Berichtet Winfried Schumann, früher selbst Kapitän und jetzt Ehrenamtlicher bei der Seemannsmission.
Da tut es eben ganz gut auch, dass man sich mal außerhalb der Bordgemeinschaft mit jemand anderem unterhält, um sich einfach nur die Sorgen und Nöte anzuhören und vielleicht eine Hilfestellung zu leisten, was immer eben erforderlich ist.
Zumal der Kontakt übers Telefon oder übers Internet an Bord sehr schwierig und vor allem sehr teuer ist. Gerade die Weihnachtszeit ist für die katholischen Filipinos, die weltweit den Großteil der Seeleute ausmachen, sehr hart.
Es ist mit Sicherheit eine besondere Zeit, gerade auch für die Filipinos. Man sitzt dann eben auch, sofern es der Bordbetrieb erlaubt, am Heiligen Abend oder an Weihnachten zusammen, um dann so eine gewisse Art von Feierstimmung oder Feierlichkeit eben aufkommen zu lassen. Ne?
Und vielleicht packen die Matrosen dann ja auch Geschenkpäckchen der Seemannsmission aus.
HR Info. Himmel und Erde.
Und nun zu einem Thema, das weit weg scheint, einem aber doch sehr nahe gehen kann. In Indonesien, besonders in den ländlichen Gebieten im Osten des riesigen Inselreiches, etwa auf der Insel Flores, gibt es bis heute die Praxis des Passung. Da werden Menschen mit psychiatrischen Krankheiten gefesselt, angekettet und an den Füßen in Holzblöcke gelegt. Mehr als 60.000 Menschen vegetieren bis heute auf diese Weise dahin. Die Dunkelziffer aber könnte noch viel höher sein, sagt Dr. Anke Felicitas Böckenförde. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und gehört zur Gemeinschaft der missionsärztlichen Schwestern. In den vergangenen 5 Jahren ihres Einsatzes in Indonesien hat sie sich dort mit maßgeblicher Unterstützung durch deutsche Spender, vor allem auch aus Hessen, unter anderem für die Verbesserung der Versorgung von Psychiatriepatienten eingesetzt und bei der langfristigen Abschaffung von Passungen mitgearbeitet. Im Gespräch berichtet sie über ihre Arbeit. Ich habe sie gefragt, wie sie es eigentlich erlebt hat, als sie nach Jahren der Arbeit als Psychiaterin in Deutschland plötzlich konfrontiert war mit der Tatsache, dass Psychiatriepatienten in Indonesien noch mit einem Holzblock fixiert werden.
Als ich das erste Mal einen Menschen in Passung, so heißt dieses Gefangenhalten, Einsperren von psychisch Kranken, war ich selbst schockiert. Ich habe gedacht, wie kriege ich das zusammen? Auf der einen Seite erlebe ich in Indonesien eine Kultur der Wertschätzung und auf der anderen Seite dieses brutale Ausgrenzen. Und an der Universität habe ich ja auch erlebt, dass die Psychiatrie so gelehrt wurde wie in Deutschland, dass der Standard ungefähr derselbe ist.
Der theoretische Standard sozusagen.
Ja, der theoretische Standard.
Was sieht man denn da? Wie werden die Patienten dort festgehalten?
Also Passung, das heißt ja wortwörtlich übersetzt binden oder fesseln. Und das beschreibt das Phänomen des Einsperrens von psychisch kranken Menschen. Und das sind vor allem schwerst psychisch kranke Menschen. Also nicht Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, sondern Menschen, die verwirrt sind, die Realitätsverkennungen haben, die weglaufen, die vielleicht halb bekleidet durchs Dorf laufen. Und davon habe ich viele Menschen gesehen, die in kleinen Verschlägen eingesperrt waren, die an den Händen, vor allem aber an den Füßen gefesselt waren oder eben angekettet. In dem waldreichen Teil Ostasiens, eben in Flores, wurde oft Holz verwendet, um ihre Füße darin zu fixieren. Also man muss sich das so vorstellen, es ist ein Platz für den psychisch kranken Menschen, an dem er Tag und Nacht ist. Da isst er, da trinkt er, das ist auch gleichzeitig die Toilette. Da kommt er sozusagen nicht weg und das über Monate oder über Jahre.
Es stellt sich ja die Frage, warum tut man das diesen Menschen an? Also das humane Empfinden muss doch eigentlich dagegen aufschreien. Also ist das auch eine Form von Hilflosigkeit der Angehörigen in diesen ländlichen Gebieten? Oder wie muss man das einordnen? Wie haben Sie es eingeordnet?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Warum tut man ihnen das an? Sie sind doch nur krank und brauchen Behandlung. Es ist tatsächlich so, dass für viele Familien Passung der letzte Ausweg ist. Sie sind selbst überfordert. Sie fühlen sich alleingelassen und wollen sich in erster Linie erstmal selbst schützen vor diesem kranken Angehörigen. Sie wollen die Dorfgemeinschaft schützen und sie wollen auch den Patienten selbst schützen vor dem Zorn der Dorfgemeinschaft. Und dann kommt natürlich noch dazu die Unwissenheit. Es hat ihnen ja keiner gesagt, dass es sich hier um eine Erkrankung handelt. Mhm. Eine Erkrankung, die durchaus behandelbar ist. Also weiterhin spielen Erklärungsmodelle wie Strafe Gottes oder Besessenheit, Rache der Ahnen eine sehr große Rolle. Auch die Armut verstärkt das Phänomen des Passung, Weil wenn die Familie nicht das Geld hat, um zur nächsten Basisgesundheitsstation zu fahren, ist eine Behandlung von vornherein schwierig.
Wo konnten Sie, Schwester Anke Felicitas Böckenförde, missionsärztliche Schwester, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie anknüpfen? Also ich denke mal, dass Ihr Engagement, wenn Sie auch schwerpunktmäßig auf der Insel Flores gewirkt haben, dann schon auch gegen das Pasung war, oder?
Also wir haben von der Katholischen Universität in Jakarta, wir haben ein Team von Experten gegründet, also Psychiater, Psychologen, Krankenschwestern und haben zusammen mit der Regierung, mit den Gesundheitsbehörden vor Ort in Flores und auch mit der Ortskirche Trainingsprogramme organisiert, die zur Aufklärung gedient haben von psychischen Erkrankungen und Behandlungsansätze aufzeigen.
Wenn man jetzt sich vorstellt, da ist also ein Psychiatriepatient, der so in einer Fessel steckt, also in so einem großen Holzbalken oder an Ketten, und Sie kommen jetzt mit dem Team und können da Aufklärung leisten. Was passiert denn dann? Kann man die Menschen dann, ich sag mal, freilassen? Sind die Familien dann so weit oder wie? Wie geht das konkret? Wie stelle ich mir das vor?
Ja, das ist ein ganz langer Prozess. Also ich habe früher auch immer gedacht, ach, man muss doch nur den Holzbalken aufsägen und dann ist es getan. Aber das ist ja leider gar nicht so. Das ist ein ganz langer Weg. Und dabei ist es ganz wichtig, die Familie mit ins Boot zu nehmen, weil wenn die Familie nicht verstanden hat, dass es sich um eine psychische Erkrankung handelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zur Repassung kommt, also dass der Betroffene wieder angekettet wird, sehr, sehr hoch. Ich erinnere mich konkret an einen jungen Mann, den ich noch in Pasung kennengelernt habe, der dann befreit wurde und sich unter der entsprechenden Behandlung auch weiter stabilisiert hat. Dieser junge Mann hat uns begleitet bei den Trainingsprogrammen und wenn er dann über seine Erfahrung erzählt, die er gemacht hat, wie sich seine Situation geändert hat mit Beginn der Therapie, ja, dann geht das schon in die Richtung Erfolg, weil es viel, viel effektiver ist, als wenn wir theoretisch über die Erkrankung sprechen würden.
Also der hat dann seine Befreiungsgeschichte erzählt.
Ja, genau. Er hat deutlich machen können, was es heißt, unter dieser Erkrankung zu leiden und dass es eben da auch einen Therapieansatz gibt. Weil die meisten Menschen in Flores denken ja, dass es eine Strafe Gottes ist, dass ein Fluch über der Familie liegt, dass sie etwas vielleicht Böses getan haben, dass es eine Rache der Ahnen ist, dass es eben etwas ist, was man nicht heilen kann und deswegen eben auch Pasung. Das ist dann ja gar nicht mehr der eigene Sohn oder die eigene Tochter, sondern das ist der böse Geist sozusagen. Und wenn dann jemand, der ehemals in Pasung war, so wie dieser junge Mann, den ich jetzt vor Augen habe, und dann stabil wie ein ganz gesunder Mensch vor den Leuten spricht, dann kommen viele doch ins Grübeln und denken, da kann man ja doch was machen.
Das heißt also, Sie müssen, wenn Sie da als westliche Expertin kommen, wenn Sie dann sagen, das ist gar kein Fluch Gottes, sondern das ist eine Krankheit, dann wird Ihnen unter Umständen auch nicht auf Anhieb geglaubt.
Bestimmt nicht. Und es ist auch oft so, dass die Familien zuerst sich einlassen auf eine medikamentöse Behandlung, denn gerade diese schweren psychischen Erkrankungen haben ja auch eine biologische Ursache, die eine Medikation erforderlich machen. Dann ist die Familie noch mit der ersten Packung des Medikaments einverstanden, aber dann merkt man schon, später tauchen sie gar nicht mehr auf, um die Medikamente weiter zu verabreichen, weil sie davon nicht überzeugt sind, dass es sich wirklich um eine psychische Erkrankung handelt.
Sie haben eben gesagt, mehr als 60.000 psychiatrische Patienten sind in Indonesien zurzeit noch so wirklich festgebunden in diesem Pasung, über das wir gesprochen haben. Wie lange wird das wohl dauern, bis das Geschichte sein wird? Was ist so Ihre Prognose?
Ich glaube, dass das noch sehr lange dauern wird. Das Regierungsprogramm war ursprünglich konzipiert, bis 2014 soll Indonesien Pasung frei sein. Das wurde verlängert auf 2030. Und selbst mit 2030 bin ich skeptisch, wenn ich nur die Situation von Flores her sehe. Da ist noch sehr viel Arbeit nötig.
Anpassung, die Praxis der Fesselung und des Ankettens von Psychiatriepatienten in Indonesien, hat Dr. Anke Felicitas Böckenförde herausgefordert. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und gehört zur Gemeinschaft der missionsärztlichen Schwestern. Sie hat in den vergangenen Jahren in Indonesien für eine Veränderung der Behandlung von Psychiatriepatienten gearbeitet, maßgeblich unterstützt durch zahlreiche auch hessische Spender, ohne deren Teilfinanzierung das angesprochene regelmäßige Trainingsprogramm nicht stattfinden könnte. Empfehlen möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch den Newsletter der Kirchenredaktion. Wenn Sie möchten, bekommen Sie alle 14 Tage Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirchen und Religionen in unseren Hörfunkwellen und im hr-Fernsehen. Das Abonnement des Newsletters geht einfach. Sie gehen im Internet auf die Seite hr.de/religion und tragen sich dort ein mit Ihrer Mailadresse. Dann gibt es laufend aktuelle Hinweise auf die Themen aus Religion und Kirchen im Newsletter. Das war hr Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen besinnlichen, ruhigen und freudigen vierten Advent.